Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung von Radio Enlighten Next. Die heutige Sendung von Radio Enlighten Next wird ein Format haben, das anders sein wird als unser übliches Format von Radio Enlighten Next. Die heutige Sendung wird die Aufzeichnung eines Vortrags sein. Eines Vortrags, den ich vor knapp 3 Wochen auf der Herbstakademie hier in Frankfurt gehalten habe. Die Spirituelle Herbstakademie ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der Integralen Akademie und der anthroposophischen Zeitschrift Info 3 machen. Das Thema dieser Akademie war Karma und Kreativität, die deutsche Kultur und ihre Verantwortung für eine Weltspiritualität. Und in diesem Rahmen habe ich einen Vortrag gehalten über Martin Heidegger mit dem Titel Ein Meister von Deutschland, der Fall Martin Heidegger. Dieser Vortrag hat auf der Akademie große Resonanz ausgelöst. Große Resonanz einerseits, weil Martin Heidegger wirklich ein sehr wichtiger Denker der Menschheitsgeschichte ist und wahrscheinlich einer der tiefsten Denker, die wir in unserer deutschen Geistesgeschichte vorweisen können, und andererseits als, wenn auch nur für kurze Zeit, aktiver Unterstützer der Nazis, in seiner Biografie ein Beispiel war für die Widersprüchlichkeit unserer deutschen Geistesgeschichte, unserer Geschichte, die einerseits tiefe Denker und tiefe kulturelle Beiträge für unsere Welt mitgebracht hat und andererseits so verbunden ist mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und seine Biografie ist wahrscheinlich ein anschauliches Beispiel, wessen wir uns stellen müssen, wenn wir wirklich eine kreative Antwort auf diese Herausforderung des 20. Jahrhunderts in uns und für unsere Kultur finden wollen. Das war der Ansatz dieses Vortrags über Martin Heidegger, der auch eine Einführung in sein Denken war, aber eben auch eine Einführung in die Problematik. Auch aus Grund der Länge dieses Vortrages wird es leider bei dieser Sendung nicht die Möglichkeit geben, sich nachher per Telefon mit einzuschalten. Sie haben aber die Möglichkeit, auf unserer Facebook-Seite sich an der Diskussion zu dieser Sendung zu beteiligen. Sie finden diese Seite auf Facebook unter dem Facebook-Eintrag Enlighten Next Frankfurt und dem dazugehörigen Eintrag für Radio Enlighten Next für diese Sendung dieser Woche. Wenn Sie sich dort einklicken, werden Sie die Diskussion dort finden und wir würden uns sehr freuen, auf diese Weise von Ihnen zu hören. Ich hoffe, Sie werden diesen Vortrag spannend finden, informierend finden und ich hoffe, er wird Sie auch als Mensch berühren. Herzlichen Dank.
Ja, also jetzt Heidegger. Heidegger ist ja bekannt dafür, dass seine Gedanken einfach und zugänglich sind. Und dem möchte ich gerne in diesem Vortrag auch Rechnung tragen. Und vorab möchte ich eine Erklärung kurz zu dem Titel geben. Ein Meister aus Deutschland. Der Titel ist natürlich geliehen. Außerdem geliehen von einem ganz hervorragenden Buch über Heidegger, das draußen zum Kauf aufliegt, von Rüdiger Safranski. Ein Meister aus Deutschland hat 2 Dimensionen und diese 2 Dimensionen haben exakt mit unserem Thema Karma und Kreativität zu tun. Und die eine Dimension erschließt sich aus dem direkten Verständnis ein Meister aus Deutschland. Also wenn man das behauptet, behauptet man einiges und ich glaube berechtigterweise. Und zweitens klingt bei diesem Ein Meister aus Deutschland ein ganz, ganz wichtiges deutsches Gedicht mit. Und dieses deutsche Gedicht ist von Paul Celan und heißt Todesfuge. Todesfuge. Und wir dachten sogar, es gibt im Internet einen Clip, wo Celan dieses Gedicht selbst spricht. Aber wir haben uns dann entschlossen, das nicht vorzuspielen, weil es doch in seiner Betroffenheit sehr, sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und das Gedicht hängt draußen auf dem Durchgang. Und es ist, glaube ich, wert zu lesen. In dem Gedicht kommt eine Zeile mehrmals vor, die heißt: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Paul Celan, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ist jüdischer Herkunft, aus Rumänien und hat dieses Gedicht 1944 geschrieben. Und er hat über die Situation 1944 geschrieben. Und was das mit Martin Heidegger zu tun hat, ich glaube, dass man Martin Heidegger wahrscheinlich einer der tiefsten Denker, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern ich würde sogar behaupten, der Menschheitsgeschichte nennen kann. Ich glaube, dass man den ohne Zögern in einem Atemzug mit Namen wie Plato, Aristoteles, Thomas von Aquin, Kant, Hegel nennen kann und nennen muss. Ohne Zweifel kann man sagen, weil es einfach eine Tatsache ist, dass er der meistzitierte Philosoph des 20. Jahrhunderts ist. Und wenn auch nur kurze Zeit, er war ein aktiver Unterstützer der Nazis. Und wie geht das zusammen? Und ich habe viel über Martin Heidegger nachgedacht. Meine Dissertation vor mittlerweile 20 Jahren in Wien hatte eigentlich zwei Hintergründe. Das eine ist Ken Wilber und das andere war Martin Heidegger. Auf Martin Heidegger bin ich damals gestoßen mit einem kleinen Buch von einem Berliner Philosophen, Zen und Martin Heidegger, wo ich draufgekommen bin, in der Lektüre dieses Buches, das, was Martin Heidegger versucht zu denken, hat sehr mit dem zu tun, was mit einer modernen Spiritualität zu tun hat. Und dann, als auch einfach politisch denkender und wacher Mensch, ist das unerträglich zu sehen, dass Martin Heidegger sich in das verwickelt hat, in das, was er sich verwickelt hat. Und auch zu sehen, dass das nicht nur eine Zufälligkeit war, sondern dass da auch eine Verbundenheit ist. Und ich bin mehr und mehr zu dem Schluss gekommen oder zu der Auffassung gekommen, dass die Biografie dieses Mannes in einer gewissen Weise auch die Zuspitzung der karmischen Situation der deutschen Geistesgeschichte in einer Biografie ist. Dass all das, was wir hier angesprochen haben, in dieser Zweiseitigkeit dessen, was die deutsche geistesgeschichtliche Situation ausmacht, zumindest sehr viel auch in der Biografie dieses Mannes gespiegelt ist. Und Martin Heidegger hat sehr, sehr viel gedacht und man könnte Jahre damit verbringen, ihn überhaupt verstehen zu wollen. Aber es gibt auch einen anderen Zugang zu Martin Heidegger und der ist auch richtig. Man kann nicht behaupten, dass Martin Heidegger sein ganzes Leben eigentlich nur einer einzigen Frage nachgegangen ist. Einer einzigen Frage und in einer Konsequenz, wie vielleicht kaum ein anderer Denker einer Frage nachgegangen ist. Und diese Frage lautet: Was ist der Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden? Das ist mal eine ziemlich unverständliche Frage. Was ist der Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden? Und dem vorweg möchte ich noch einen Gedanken stellen, der sich direkt anschließt an das, was wir vorher besprochen haben. Es gibt nämlich einen schönen Aufsatz von Martin Heidegger mit dem Titel: Was ist Denken? Was ist Denken? Und in diesem Aufsatz, Was ist Denken, sagt Martin Heidegger einen sehr bezeichnenden Satz, der in dem Zusammenhang, glaube ich, zumindest einmal in seiner Irritation sehr erleuchtend ist. Er sagt nämlich, es gibt ein Problem mit der Wissenschaft. Sie denkt nicht. Es gibt ein Problem mit der Wissenschaft, sie denkt nicht. Ist doch ein guter Satz. Es gibt dann zwei verschiedene Varianten. Es gibt eine polemische Variante von ihm, wo er dann sagt, sie zählt Bohnen. Es gibt auch eine tiefere Variante, wo er sagt, sie forscht. Also das Ganze heißt, und das ist direkt im Anschluss auch, was ist eigentlich mit Denken gemeint? Und diese Frage zwischen dem Unterschied zwischen Sein und Seienden hat damit zu tun, dass Heidegger sich sehr mit der Geschichte des menschlichen Denkens und vor allem mit der Geschichte des menschlichen Denkens seit dem Beginn der griechischen Philosophie auseinandergesetzt hat und hier wirklich in einen tiefen Dialog mit den ersten Philosophen gegangen ist. Man kann Martin Heidegger, glaube ich, nicht verstehen, wenn man nicht sieht, dass das ein Mann ist, und das hat auch mit seinen politischen Ehrungen zu tun, der eigentlich ein Gutteil seines Lebens hier verbracht hat. Das ist seine Hütte im Schwarzwald, Todtmoos, und er hat all seine Werke dort geschrieben. Und er hat eigentlich dort, soweit er konnte, soweit er nicht gezwungen war, in der Großstadt Freiburg leben zu müssen oder in der Großstadt Marburg leben zu müssen, ist vorgezogen, hier mit Menschen wie Plato und Aristoteles in den Dialog zu gehen für sich. Und im Nachlesen der ersten Philosophen ist auf etwas gekommen, dass die Geburt der Philosophie mit einer Geburt des Staunens ist, nämlich dieses Staunen, dass etwas ist und nicht nichts. Und dass dieses bewusste darüber nachdenken, da ist etwas und nicht nichts, dass das mit dem Geburt der Philosophie zu tun hat. Und dieses Nachdenken, was das bedeutet, war der Anfang des menschlichen Philosophierens. Und dieses Staunen, das damals war, hat mit einer Offenheit der Erkenntnis des bewusstwerdenden Menschen zu tun, dass man wirklich erkennt, wow, etwas ist. Etwas ist. Was bedeutet es, dass etwas ist? Und in diesem Staunen sind wir immer mehr dem nachgegangen, was es bedeutet, dieses Etwas, das hier ist. Und die ganzen Philosophen, angefangen von Sokrates, Plato, Aristoteles, sind immer mehr in diese Entdeckung, was dieses Etwas ist, das ist. Und er geht der ganzen Geistesgeschichte nach, als eine Entfaltung dieses Denkens, dieses Etwas, das ist. Und er sagt, unsere ganze Metaphysik ist eigentlich eine Entfaltungsgeschichte dieses Denkens, dieses Etwas, das ist. Und er kommt zum Schluss, dass wir in diesem ganzen Prozess des Nachdenkens über dieses Etwas, das ist, etwas übersehen haben. Und dass etwas in diesem Nachdenken vergessen wurde. Nämlich das ist. Und das ist ein ganz einfacher Gedankengang. Einfach heißt nicht, dass er nicht schwierig ist. Wenn wir einfach wahrnehmen, dass etwas ist, zum Beispiel, dass hier Fenster sind, dass wir hier im Raum sind, dass hier Leuchten sind, dass hier eine Projektionswand ist, dann sind das lauter Etwasse, über die wir uns unterhalten können, Seiende, um aber überhaupt zu verstehen, dass diese Dinge sind, um das überhaupt verstehen zu können, brauchen wir eigentlich schon eine Voraussetzung, nämlich ein Verständnis, was es überhaupt bedeutet, dass etwas ist. Also um zu sagen, dass etwas, das, ich, das, sie, ist, braucht es schon ein Verständnis, was ich überhaupt meine mit ist. Und in seiner Lektüre der Ursprünge des Denkens hat er gesehen, dass diese Offenheit, dass etwas ist, wirklich eine Erkenntnis des Staunens war, dass aber im Denkprozess dieses Entfaltens des Denkens diese Grundlage, diese Voraussetzung immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Und wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das nennt er dann auch den Beginn der Metaphysik, so getan haben, als wäre dieses Ist auch ein Etwas, ein Seiendes. Als wäre das ein Seiendes unter Seiendes. Und er sagt, dass am direktesten kommt es raus in der mittelalterlichen Philosophie, also nicht einmal in der Neuzeit, angefangen hat es schon in den griechischen Philosophen, wo das Grundlegende, alles Fundierende, nämlich Gott gleich Sein, das höchste Seiende ist. Das höchste Seiende. Und er sagt, da ist irgendetwas übersehen worden, dass um etwas ein Seiendes sein zu können, ist noch immer nicht verstanden worden, was ist dieses Ist. Und das Ganze hat dann, er nennt das die Seinsgeschichte. Und diese Seinsgeschichte ist einerseits eine Vergessensgeschichte, aber andererseits auch eine notwendige Geschichte unserer menschlichen oder unserer modernen Entwicklung. Es hat dann seine nächste Zuspitzung gefunden, wo in der modernen Subjektphilosophie, angefangen bei Descartes, mit diesem berühmten Satz, ich denke, also bin ich, ganz klar diese Gegenübersetzung von diesem Subjekt und diesem Objekt ist und alles aus diesem Subjekt gedacht wird. Und diese Trennung von diesem Subjekt und diesem Objekt als absolut gesehen wird, als wäre dieses Subjekt ein absolutes, auf dieses Subjekt ist ein gesetztes, in einer Wahrnehmung, dass die Welt ist. Heidegger hat eine ganz eigentümliche Bezeichnung für das Wort Mensch. Und er hat viele Vorwürfe bekommen, dass er so seine eigene Sprache entwickelt hat. Und manche seine eigene Sprache ist auch vielleicht wirklich nicht notwendig. Aber zumindest diese Setzung ist meines Erachtens eine sehr spannende Setzung. Wenn er in Sein und Zeit vom Menschen spricht, spricht er nicht vom Menschen, sondern vom Dasein. Dasein. Und wenn man diesen Begriff nachgeht, Dasein, ist beides, nämlich dieses Sein, auch dieses Da, ausschlaggebend. Dieses Da. Da ist eine Offenheit zu etwas, das da ist, die eine Offenheit, die ein Tisch nicht besitzt, die ein Stuhl nicht besitzt, den Baum nicht besitzt. Er sagt, es ist die einzige Existenzform, der es um das Sein selber gehen kann, das überhaupt zu diesem Staunen kommen kann. Da ist ja etwas und nicht nichts. Er sagt, Unsere Existenzform ist die einzige, der es um das Sein, nicht um die Seiende, sondern um das Sein selber gehen kann. Nicht um die Dinghaftigkeit, sondern um dieses Erkennen, dass etwas ist. Und in einer anderen Sprache gesprochen, ist das natürlich auch eine Bewusstseinsentfaltung, wahrnehmen zu können, dass etwas ist. In seiner späten Philosophie, nach seiner, wie man es nennt, Kehre, macht er sogar noch eine Zuspitzung dieses Gedankens. Weil in seiner Zeit geht er sehr stark von diesem Dasein aus, dem es um das Sein geht. Und inwiefern unsere Entfremdungssituation dadurch gekennzeichnet ist, dass wir dieses Sein nicht mehr wahrnehmen können. Und er zieht aber seine Aufmerksamkeit immer mehr von diesem Subjekt des Daseins zurück und sieht sich diesen Raum an, in dem das überhaupt erscheinen kann, wo dieses Da sich zeigt. Und seine späte Philosophie ist die Philosophie, er nennt es das Ereignis. Und er spricht von der Offenheit des Ereignisses, in dem was der Fall ist, in dem sich etwas ereignet. In dem sich etwas ereignet. Und es ist, wenn man diesem Gedanken nachgeht, glaube ich, nachvollziehbar, es braucht ein Da, ich würde dazu setzen, ein Bewusstsein, damit sich etwas ereignet. Eine Offenheit, in der sich etwas ereignen kann. Es braucht, und das ist auch nicht heiligische Sprache, menschliches Bewusstsein, in dem ein Ereignis wahrgenommen wird. Wahrgenommen wird. Und zu sehen, dass dieses Ereignis all unserer Begrifflichkeiten vorausgeht, wahrzunehmen, dass wir in diesem Raum zum Beispiel in einem Ereignis sind. Da gibt es einen Haufen Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Erwartungen, wie auch immer, die in dieses Ereignis mit eingebracht werden können oder, um es anders zu sagen, mit der die Offenheit dieses Ereignisses verstellt werden kann. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich diesen Grundcharakter, dass es ereignet sich etwas gegenwärtig, vollkommen außen vor ist, nicht wahrgenommen wird. Und ich behaupte mal, und es gibt einige Menschen, die das eben genauso wahrnehmen, dass hier wir nicht sehr weit weg von einem sehr meditativen Verständnis sind von, was im Buddhismus Leere heißen würde. Die Gegenwärtigkeit der Leere, wo sich etwas ereignen kann. Und wo Heidegger meint, dass wir einfach so, und das ist nicht nur eine Entfremdungsgeschichte, sondern auch eine notwendige Entwicklungsgeschichte, indem wir unseren Denkprozess so entfaltet haben in unserer Metaphysik, dass wir ihn so gefüllt haben mit Gegenständen, mit Seiendem, dass die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt etwas füllen können, dass sich überhaupt etwas zeigt, nämlich das Ereignis selber, aus dem Blick verloren haben. Das Selbst, unsere Subjektivität, dieses, wo die moderne Philosophie seit Descartes die Grundlagen ersetzt, da ist ein Subjekt, das die Welt wahrnimmt, sekundär ist. Selbst dieses Subjekt hat sich erst in diesem Ereignisraum gebildet, ist erst zu diesem Subjekt geworden. Es braucht diesen Raum, um überhaupt Subjekt Subjekt werden zu lassen. Auch hier gibt es, man kann es zumindest die Parallele setzen, wenn im Buddhismus das Ich so in Frage gestellt wird, dass hier zumindest dieses Ich, in dem wir uns wahrnehmen, ein Ich ist, das in einem Bewusstseinsraum des Daseins überhaupt sich erst konstituiert, zusammenstellt. Und dass es hier eine Trennung, die wir als selbstverständlich nehmen, nämlich diese Trennung zwischen mir, meinem Bewusstsein und meiner Wahrnehmung, sprich der Welt, dass es die ursprünglich eigentlich nicht gibt, dass die eine gesetzte ist, dass es eine Offenheit ist, die eigentlich dieser Trennung voraussetzt, dass die Welt eigentlich nicht getrennt ist. Und ich glaube, dass ohne einem meditativen Verständnis das nicht wirklich nachvollzogen werden kann. Und zu sehen, aus dieser Haltung, aus dieser Erfahrung kommt eine unheimliche Zeitkritik von Heidegger. Weil Heidegger einfach das, was wir als Entfremdungsgeschichte bezeichnen, obwohl Entfremdungsgeschichte eine Terminologie ist, die aus einem anderen Eck kommt, nicht aus Heideggers Eck. Er würde eben von der Geschichte der Seinsvergessenheit sprechen. Dass diese Wahrnehmung am Anfang des 20. Jahrhunderts eine radikale Kulturkritik ist. Weil die Wahrnehmung, wie der Wissenschaftsbetrieb, wie unsere ganze Subjektivität eine immer weitere Entwicklung dieser Trennung von Subjekt und Objekt ist. Unsere sogenannte objektive Wissenschaft, nichts anderes als die Ausübung der Weiterentwicklung dieses getrennten Denkens ist, das in sich durchaus auch seine Sinnhaftigkeit hat, weil es ja auch einfach all das, was Technik bringt, schafft. Aber etwas außen vor lässt, was eine radikale Verfehlung dessen ist, was wir eigentlich sind oder was eigentlich Welt ist. Dass hier eine Nicht-Getrenntheit, die eigentlich das Ereignis der Welt ist, als Ereignis, nicht mehr in die Wahrnehmung kommt. Ich glaube, dass man Heidegger nicht verstehen kann, wenn man nicht mitbedenkt, dass Heidegger in seinen Anfangsjahren, also noch als Student, mit seiner Frau damals radikal auch einen Autor gelesen hat, nämlich Meister Eckhart. Darüber hört man nie was in Philosophieseminaren. Und ich glaube, dass Heidegger auch deswegen so missverstanden ist, weil, so würde ich behaupten, wenn man Heidegger nicht als mystischen Denker versteht, man Heidegger nicht verstehen kann und das akademische Heidegger-Verständnis alles andere will als Heidegger als mystischen Denker verstehen. Aber diese Zeitkritik ist natürlich eine Entfremdungskritik, ist eine Kritik auch. Und hier sieht man den Anschlüsse an, was wir gestern im Film auch von den Romantikern gesehen haben. Es ist dieses Wahrnehmen, dass diese Getrenntheit des Subjekts und der Objektivität in der modernen Weltverfasstheit eine Trennung ist, die überwindbar ist. Und zwar nicht nur nach hinten, sondern nach vorne überwindbar ist. Und sein ganzes Denken war, das versuchen zu leisten. Und was er meint, als was die Grundlage dessen ist, was hier passiert ist, ist die Seinsvergessenheit. diese einfache Frage des Seins vergessen hat. Nämlich das Vergessen, dass die Offenheit des Da die Grundlage all dessen ist, was wir an Subjektivität und Objektivität, an menschlicher Selbstverständnis entwickelt haben. Und es bringt ihn auch, er fängt ja an als Katholik, er war für ein paar Wochen in Jesuitenkolleg, ist dort nach ein paar Wochen gegangen, wollte dann noch Priester werden, ist dann auch gegangen. Es führt ihn auch zu einer radikalen Kritik des Christentums, weil er sagt, das christliche Verständnis des Absoluten ist das Verständnis des Absoluten als das höchste Seiende, das höchste Objekt. Da ist die Getrenntheit schon mittendrin. Und es ist natürlich eine Kritik der Scholastik. Und ich denke, es ist keine Kritik zum Beispiel von Meister Eckhart. Und er versucht wirklich, diese Seinsgeschichte so zu entfalten, dass er aufzeigt, wie die Vorsokratiker noch dieses Staunen hatten, dieses Offene, der Offenheit des Seins, des Seienden, und wie es langsam durch die Entwicklung der Philosophie sich selbst verstellt hat und auch verstellen musste, bis es zu einer krisenhaften Zuspitzung in seiner gegenwärtigen Zeit gekommen ist. Und er meinte, was wir brauchen, ist ein anderer Anfang. Er hat gesagt, das griechische Denken war ein erster Anfang, wo wir in dieser Erkenntnis etwas ist, in aller Ausführlichkeit diesem Etwas nachgegangen sind. Und dieses Etwas wirklich zu einem ganzen Weltverständnis ausgebaut haben, aber dieses Ist immer mehr begonnen haben zu übersehen. Den Seinsgrund zu übersehen, um es in einer anderen Sprache zu sagen. Wir brauchen einen anderen Anfang, wo wir anfangen, das Sein mitzudenken. Und er hat gesagt, es ist radikal schwierig, das zu tun, weil unsere ganze Sprache auf dieses Seinsverständnis aufgebaut ist, das uns die Metaphysik geliefert hat. Und er selber sein Denken eigentlich nur als ein tastendes Vordenken dessen beschrieben hat, was dieser andere Anfang, der das Sein und nicht nur das Seiende mitdenkt, das heißt diese grundlegende Einheit mitdenkt, sprachlich denken kann. Und er meint bewusst denken, weil er meint, dass die Kunst, die Poesie, das durchaus schon geleistet hat. Den späten Heidegger kann man auch, und er sagt es selber, so interpretieren, dass er eigentlich versucht hat, Hölderlin zu denken. Er sagt in einem Satz, dass er eigentlich nur versucht, denkend nachzuvollziehen, warum so jemand wie Hölderlin möglich war. Hölderlins Versuch in Poesie, und hier sind wir mitten in der Romantik, in der Poesie diese Trennung von Subjekt und Objekt in etwas, wo das Staunen, Hölderlin würde sagen, die Götter wieder anwesend sind. Hölderlin spricht in seiner poetischen Sprache vom Rückzug der Götter. Und natürlich ist es eine poetische Sprache, und Heideggers Versuch war, das im Denken mit nachvollziehen zu können. Das war Heideggers Anspruch. Und das ist Heideggers Hauptgedanke. Man könnte zudem noch sehr, sehr viel ausholen. Ich möchte es gern bei diesen Gedanken stehen lassen und zu einem zweiten Teil übergehen, der einen anderen Heiliger zeigt. Ich glaube, das Bild spricht im Großen für sich. Man kann sich auch die Zeit vorstellen, in der man sich in so eine Pose wirft. Und die Frage ist, warum? Und man kann wahrscheinlich sehr viel dazu sagen, und ich glaube auch nicht, das hier irgendwie hinreichend beantworten zu können. Aber wenn man diesem Gedankengang nachgeht, den ich versucht habe zu denken, und auch Dennis Einwurf mitzudenken, nämlich das ist doch ein Schritt zurück, zu sehen, dieses Denken, wo wirklich versucht wird, diese Trennung erstens einmal zu sehen, dass es hier wirklich diese Trennung von Subjekt und Objekt gibt, dass es hier eine philosophische Grundlage für diese Trennung gibt, und dass eine Kulturrevolution, die er haben wollte, er hat sich immer als kulturrevolutionär verstanden, diese Trennung überwinden will und jemand, der politisch eigentlich radikal naiv war, der sich eigentlich auch nie, wie Jens halt angesprochen hat, wie die ganze Szene wirklich für Politik interessiert hat, vor vielleicht 1932 oder so, irgendwie die Hoffnung gehabt hat, dass diese auch mit romantischen Versatzstücken verbrämte völkische Kritik an der Moderne verwendbar ist für das, was er an seiner Kritik der Moderne bewerkstelligen möchte. Wobei auch durchaus offen ist, ob dorthin, wo er hingehen wollte, nach vorwärts oder nach rückwärts gewandt ist, wo das wirklich ausgeht. Aber es war ein ernsthafter Versuch, hier wirklich eine denkende, das heißt nicht eine prärationale, sondern eine transrationale Antwort zu finden. Und seine Hoffnung war, und es hat auch damit zu tun, dass er das Gefühl gehabt hat, dass hier im Deutschen mit den ganzen Grundlagen dessen, was hier eben auch an romantischer Tradition da ist, hier ein Kulturauftrag da ist, der sich auch im deutschen Wesen zeigt. Dass das mit einer völkischen Bewegung wie der Nazis verbindbar ist und dass das irgendwie instrumentalisierbar ist für etwas, was weit über den Rassismus der Nazis hinausgeht, ein Rassismus, den er nie unterstützt hat. Also ein Rassismus, einen biologischen Rassismus, den er aktiv in seinen Vorlesungen bald angefangen hat zu kritisieren. Ich will es auch in dieser Widersprüchlichkeit stehen lassen, weil ich glaube, die schnelle Antwort gibt es nicht. Und es ist, glaube ich, das Herausstechendste, dass dieses Denken verführbar ist durch Macht und die Möglichkeit der Ermächtigung verführbar ist. Weil wenn man zum Beispiel das Buch von Safranski liest, sieht man auch diese Faszination, dass diese fundamentale Kulturkritik, die er hat, jetzt auf einmal handlungsmächtig werden könnte. Er sagt, man muss sich einschalten, man muss was draus machen aus dieser Situation. Und er hat eine Begeisterung, dass eigentlich seine kulturphilosophische Revolution einbringbar ist in das, was sich hier gerade völkisch abspielt. Und diese Begeisterung hat Züge, die erschreckend sind. Sein damaliger Freund Karl Jaspers, der dann in eine ganz andere Richtung gegangen ist, schildert ein Gespräch, das er mit Heidegger Anfang 1934, kurz nach der Machtergreifung hatte, wo Jaspers zu ihm ins Zimmer kommt und sagt, diese Begeisterung da draußen, das ist ja genauso wie 1914. Und eigentlich gehofft hat, so schreibt Jaspers, dass Heidegger so in die gleiche Entrüstung gehen würde und als Antwort bekommen hat, mit leuchtenden Augen, ja, das ist genauso wie 1914. Und Jaspers sagt nachher, dass er sich nie verziehen hat, dass er nicht gewagt hat, hier weiter zu sprechen. Er hat es so stehen lassen. Er ist nicht gewagt, weil er gemerkt hat, Heidegger ist mit diesem elektrisierten Strom, der hier gerade passiert, und er hat es nicht gewagt, es in Frage zu stellen. Und er hat gesagt, er hat sich das nie verziehen, Jaspers, dass er diese Konversation an diesem Punkt einfach stehen hat lassen, mit den leuchtenden Augen von Heidegger. Man muss aber Heidegger auch zugestehen, und das ist etwas, was in seiner Kritik an ihm oft unterschlagen wird, dass seine Begeisterung, seine aktive Unterstützung der Nazis exakt 8 Monate angehalten hat. 1933 bis 1934. Das ist nicht, dass er nachher nicht noch immer Gedankengänge in diese Richtung gehabt hätte, des konservativen Revolutionärs, aber er hat sich angefangen, radikal zurückzusehen, auch den Rektorposten übernommen hat, sofort abzugeben, und hat seine mittlerweile berühmten Nietzsche-Vorlesungen begonnen und Nietzsche-Seminare, die nur eine Kritik an Nietzsches Konzept des Willens zur Macht sind. Wo Nietzsches Konzept als Willen zur Macht eher, man braucht nicht darauf eingehen, als die ultimative, als die letzte Position der Metaphysik sieht. Und die Kritik auch gerade des biologischen Rassismus der Nazis in diesen Vorlesungen und in diesen Seminaren sehr offensichtlich ist. Er hat nie den Mut gehabt, in eine größere Öffentlichkeit damit zu gehen. Er hat nie den Mut gehabt, wirklich in einer Öffentlichkeit Stellung zu nehmen. Und das ist, glaube ich, das, was man Heidegger am allermeisten als Vorwurf machen muss. Er hat sich nach dem Krieg nie dazu bemüßigt gefühlt, Verantwortung dazu übernehmen, dass er in einem entscheidenden Augenblick auf der radikal falschen Seite stand und sie mit der Berühmtheit, die er damals schon war, aktiv unterstützt hat. Und er hat nie, und das ist, glaube ich, etwas, was es für unsere Diskussion braucht, er hat nie die menschliche Dimension dessen anerkannt. Und er hat sich immer, er war verwundert, dass man ihm das zum Vorwurf macht, weil er ja schon innerlich distanziert war, bevor das Ganze mit den Nürnberger Gesetzen und dem Holocaust angefangen hat, von dem er, ich weiß nicht, ob er was gewusst hat in seiner Hütte, aber er war verwundert, dass er überhaupt damit in Verbindung gebracht wurde. Aber die Tatsache, dass er im entscheidenden Augenblick, Anfang 1933, sich auf die Seite dessen gestellt hat, was nachher passiert ist, und dass es hier einfach eine menschliche Verantwortung gibt, dass er hier nie sich dem wirklich gestellt hat. Das ist das Unverzeihlichste, was man diesem Mann vorwerfen muss, und ich glaube, um diesen Vorwurf wird er nie herumkommen, weil es hat viele Dimensionen, und eine Dimension ist, dass er damit auch die Tiefe seines Denkens radikal diskreditiert hat, und dass ein Punkt, warum Heidegger so radikal unentdeckt ist, schlicht und einfach ist, es ist gefährlich, so über Heidegger zu reden. Die Vorwurf Möglichkeit sofort in diesen, oh, das ist ja alles dieses eine, ist einfach eine immanente Sache. Und er hat viel, was er an Möglichkeit hatte, auch nachher, einfach verspielt. Und die radikale Kritik von seinem früheren Freund Karl Jaspers, der in den 20er Jahren mit ihm so etwas wie eine philosophische Kampfgemeinschaft geführt hat. Die haben sich als Kampfgemeinschaft geführt, indem sie aus ihren leicht unterschiedlichen Positionen, aber sehr verwandten Positionen, dieser entfremdeten Weltverfasstheit und der Verfasser auch des Akademischen etwas entgegensetzen wollten. Und er hat auch seinen eigenen Beziehungen zu den jüdischen Schülern, die er hatte, nie Rechnung getragen, dass hier ein radikaler Bruch war, den er nicht nur geduldet, sondern aktiv unterstützt hat. Dieses Bild in den 20er Jahren, diese Zeichnung, ist zum Beispiel von dem späteren Amerika bekannt gewordenen Philosoph Hans Jonas gezeichnet worden. Ein Heidegger-Schüler, so wie viele. Heidegger hat interessanterweise besonders viele jüdische Schüler gehabt. Und Heidegger hat auch seine eigene Form des Antisemitismus gehabt, auch wenn die mehr kulturell war als rassistisch, also biologisch rassistisch. Mehr dieser katholische Antisemitismus. Er hat andererseits aber auch sehr intensiv mit seinen jüdischen Schülern gearbeitet und es ist eine sehr widersprüchliche Situation. Der Höhepunkt dieser Widersprüchlichkeit dieser Situation ist vielleicht diese. Hannah Arendt, die berühmte amerikanische Philosophin, war nicht nur eine Schülerin von Martin Heidegger, sie war auch nicht nur seine Geliebte, sondern wie beide nachher festgestellt haben, war ihre Beziehung die Schlüsselbeziehung für beide Leben. Sie war sozusagen die Frau, die in ihrer eigenen Genialität als junge Studentin bei ihm war, während er Sein und Zeit geschrieben hat. Und er sagt, ohne ihr hätte er wahrscheinlich Sein und Zeit nicht schreiben können. Hannah Arendt sagt, dass sie eigentlich ihr ganzes Denken Martin Heidegger verdankt. Sie musste 1933 fliehen, wurde zur aktiven Zionistin und vieles, was Hannah Arendts Denken ausmacht, kann man meines Erachtens nur verstehen, wenn man es versteht, im Dialog mit Martin Heidegger. Hannah Arendts Philosophie der Vita Activa, wie ihr Hauptwerk auf Deutsch heißt, hat sehr viel mit Heideggers Vita Negativa zu tun. Wo er die menschliche Existenz vor allem auf seine Endlichkeit hingedacht hat, gesagt hat, das Sein zeigt sich erst, indem das Sein seine Endlichkeit wahrnimmt. Ohne dem Gedanken nachgehen zu wollen, hat sie den anderen Anfangspunkt gesagt, dass menschliche Existenz zeigt sich aus ihrer Anfänglichkeit, dass in jedem Anfang eine neue kreative Möglichkeit entsteht. Und das ist vielleicht etwas, was von radikaler Bedeutung ist, Heideggers Denken war ein radikal solipsistisches Denken. Es war in dieser Hütte. Es war ein Denken des Seins selber als eine Erfahrung. Hannah Arendts Denken war ein Denken in der Welt, mit der Welt, ein Denken der Pluralität und ein Denken des öffentlichen Raums. Es gibt ganz aufschlussreiche Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers. Karl Jaspers war nicht nur ein tiefer Freund von Heidegger in den 20er Jahren. Heidegger hat dann auch Hannah Arendt zu ihm geschickt, um dort ihre Doktorarbeit zu machen. die sie über Augustinus bei Jaspers gemacht hat. Nach dem Krieg war Jaspers ihr Intimfreund in Deutschland und sie haben sich viel über Heidegger ausgetauscht. Ein Zitat, das ich hier besonders ergreifend fand, ist, wo Jaspers in einer Antwort an sie schreibt, es ist einfach unverständlich, wie ein so unreiner Charakter so reine Einsichten haben kann. Hannah Arendt hat eine Zeit lang mit Heidegger nicht gesprochen, hat ihn aber dann besucht und sie haben eigentlich ihre Beziehung jetzt im intimen Bereich, aber ihre Lebensbeziehung in vielen Bereichen wieder aufgenommen und haben einen intensiven Austausch gehabt. Und es gibt hier eine Anekdote, die, glaube ich, sehr viel bezeichnend ist, wo Hannah Arendt angefangen hat, ihr Hauptwerk Vita Activa zu schreiben und sie Heidegger einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, eigentlich müsste ich dieses Werk dir widmen. Aber nach all dem, was der Fall ist, ist das nicht möglich. Nach all dem, was der Fall ist, ist das nicht möglich. Heidegger war stinksauer bei diesem Brief. Hannah Arendt hat dann in den 70er Jahren noch an einem zweiten Hauptwerk gearbeitet, das sie nicht mehr vollenden konnte. Und es gibt dann noch einen Briefwechsel zwischen ihr und Jaspers und Heidegger, wo sie bei diesem Werk, das dann nie in ihrer Lebzeit nicht mehr herauskam, sie Heidegger gefragt hat, ob er ihr erlauben würde, dass sie ihm dieses Werk widmet. Und Heidegger hat zugestimmt, das Werk kam nie heraus, aber den Briefwechsel gibt's. Und zu sehen, dass es diese Verschränkung gibt zwischen diesen zwei Geistern, diesen zwei Denkern, dass das Teil der deutschen Kulturgeschichte ist, dass Heideggers einziger Gedanke, der wirklich, glaube ich, sein Lebenswerk ausgemacht hat, nämlich das Denken der Seinsvergessenheit, ein radikal wichtiger Gedanke ist, um vielleicht so etwas wie einen neuen Anfang zu setzen, der eine Antwort auch auf die Entfremdung der Moderne ist, ist meines Erachtens ein hochaktueller Ansatz. Und er kann, und deswegen glaube ich, wird auch akademisch nicht geleistet, nur spirituell geleistet werden. Das behaupte ich. Deswegen ist, glaube ich, dieses heilige Verständnis auch nicht das heilige Verständnis, das die postmodernen Philosophen und Franzosen wirklich in den Vordergrund stellen. Aber ich glaube, deswegen ist Heidegger wichtig und deswegen, auch gerade deswegen, ist sein Scheitern wichtig. Und zu sehen, dass seine Biografie mit dem, was er eigentlich einzubringen hat und mit dem, was er eigentlich auch angerichtet hat, auch eine Zuspitzung dessen ist, was die deutsche karmische Situation ausmacht. Und damit möchte ich gern diesen Vortrag auch beenden.